Müde und krank, Gott sei Dank. Warum Schwachheit in der Mission ehrt. Und darunter steht noch ein Bibeltext, der es in sich hat aus 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Und den möchte ich uns jetzt lesen. Paulus schreibt an die Korinther: Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich von dem Engel zu befreien. Doch er sagte zu mir: Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgung und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das gehört wahrscheinlich zu den großen, wenn nicht sogar zu den größten Geheimnissen des Glaubens, dass Gott seine Größe, seine Stärke im Kleinen und Geringen, im Schwachen, im Kranken, im Leid und im Sterben zu erkennen gibt. Und schon in dem ersten Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, da schreibt er: Was gering ist vor der Welt, was verachtet ist, das hat Gott auserwählt. Was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist, auf das kein Mensch vor Gott prahlen kann. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieser Satz aus dem Munde des Herrn Jesus Christus an keinen geringen als den großen Missionar und Apostel Paulus soll uns heute Morgen durch diese Bibelarbeit leiten. Zwei Fragen gilt es dabei zu beantworten. Sie stehen auf dem Programm und ich möchte mich auch diesen Fragen bewusst stellen, weil sie mich auch persönlich herausfordern und vermutlich auch den ein oder anderen von euch, denn sonst wärt ihr wahrscheinlich auch nicht hier. Doch bevor ich mich an diese beiden Fragen heranwage, möchte ich mit euch einen kurzen Ausflug machen in Gottes Geschichte mit den Menschen. Der Mensch griff damals im Garten Eden nach der Frucht. Von dem Baum, von dem Gott gesagt hatte, er solle nicht davon essen. Gott hatte es ihm verboten gehabt, doch Eva und Adam essen die Frucht, die ihnen der Feind Gottes angeboten hatte. Und damals lautete die Einflüsterung des Feindes: Ihr werdet sein wie Gott, ganz groß herauskommen. Doch es war die erste Lüge, die er den Menschen auftischte, und der Mensch folgte dieser Lüge. Und mit dem Sündenfall fiel die Menschheit in den Abgrund von Leid, Krieg, Terror und Tod. Doch wie Gott seine Kinder, seine Geschöpfe retten will, dazu machen wir einen kleinen Durchgang durch die Geschichte, nur ganz kurz, damit wir einen Einblick bekommen, wie Gott mit Menschen umgeht. Da ist zum Beispiel Josef, der zweitjüngste unter 12 Brüdern, von seinem Vater bevorzugt, von seinen Brüdern verhasst und verkauft. Doch Josef ist treu und standhaft. Das wird ihn zum Verhängnis, als die Frau seines Chefs ihn verführen will. Er bleibt standhaft und er verbringt daraufhin einige Jahre im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob Josef gesagt hat: Danke, dass ich jetzt hier im Gefängnis bin, sicherlich nicht. Aber er hatte Angst, im Gefängnis vergessen zu werden. Schließlich kam er heraus, wurde zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens. Und als er dann seinen Brüdern eines Tages wieder begegnet, sagt Josef seinen Brüdern, ihr könnt das nachlesen, 1. Mose 50, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Da können wir schon etwas erahnen, dass Gott Menschen in die Tiefe führt, um daraus etwas Gutes hervorbringen zu lassen. Das Volk Israel in der Gefangenschaft, in der Sklaverei wird gedemütigt von den Ägyptern. Jahwe, der Gott Israels, hatte dieses Volk auserwählt und er gibt ihnen eine Begründung, warum er das tut. Und er sagt, nicht weil ihr das Größte seid, nicht weil ihr das Stärkste seid, sondern weil ich euch lieb habe, ihr seid das Kleinste unter den Völkern. Später, als die Richter an der Macht sind, ist es ein Gideon, den Gott einsetzt. Und auch da, Gideon muss die ganze Armee, die er hat 30.000 Mann, reduzieren auf 300 Mann im Kampf gegen die Midianiter, damit der Sieg Gott und ihm allein diese Ehre gebührt. Und diese 300 Männer, die besiegen die Midianiter nicht im Kampf, sondern Gott selber greift ein. Und so setzt sich das fort. Schwache, einfache Menschen werden von Gott gebraucht. Ein David, der jüngste von 12 Brüdern oder von 9 Brüdern, er ist ein Hirtenjunge, wird König von Israel. Ein Prophet Elia wird versorgt von einer armen Witwe, die selber fast nichts zu essen hat. Und nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem kommt der Retter, der Messias zur Welt. Gott offenbart sich im Kleinen und Geringen, im Schwachen, im Kranken, im Leiden und Sterben. Jesus hat ja viele Kranke geheilt. Und bei vielen, die krank werden oder krank sind, kommt unweigerlich die Frage auf, habe ich gesündigt? Bin ich schuld daran? Krankheit ist Folge des Sündenfalls, aber nicht jede Krankheit ist Folge von Sünde eines Einzelnen. Wir lesen im Johannesevangelium, dass dort ein Mann blind geboren ist und die Jünger fragen Jesus, wer hat nun gesündigt? Dieser Blindgeborene, dieser Blinde oder seine Eltern? Eine typische Frage. Auch in der Türkei habe ich das immer wieder erlebt, dass Menschen, die krank wurden, sich diese Frage gestellt haben. Und Gott und Jesus gibt dann den Jüngern die Antwort, nein, dieser Mann ist blind, damit an ihm Gottes Herrlichkeit bekannt wird. Und dieser Blinde wird dann von Jesus geheilt. Gottes Gnade, Gottes Liebe leuchtet dann am sichtbarsten auf in dem Sterben seines einzigen geliebten Sohnes Jesus Christus. Das ist der Weg, den Gott mit uns Menschen, mit der Menschheit geht, damit er an erster Stelle steht, damit er groß wird. Warum hat Gott diesen Weg gewählt? Paulus hat es gesagt, damit wir Menschen uns nicht rühmen, damit wir selber uns nicht etwas einbilden, dass wir es geschafft hätten. Warum Schwachheit Gott in der Mission ehrt? Nun, weil Gott damit geehrt wird. Es steht unserem menschlichen Denken total entgegen. Wir schauen auf das Starke. Wir schauen auf das, was glänzt. Wir schauen auf das Perfekte. Wir schauen auf die Paläste. Wir schauen auf die Likes, unsere Anhänger, unsere Nachrichten. Wir setzen uns selbst ins Bild. Und wenn Gott sich ins Bild bringt, dann tut er es in Schwachheit, in Demut. Er macht sich klein. Er erniedrigt sich. Er gibt sich nach unten, nach ganz unten. Wir waschen ja immer einander die Köpfe, Jesus wäscht die Füße. Gott geht in die Tiefe, damit seine Größe erkennbar wird. Der Mensch glaubte damals der Lüge des Satans, ihr werdet sein wie Gott. Und die Wahrheit, die uns rettet, lautet, Gott sagt, ich werde sein wie ihr. Ich komme runter zu euch in die Tiefe, in die Dunkelheit. Paulus schreibt, dass wir in der Finsternis gelebt haben und er uns aus der Finsternis herausgerufen hat. Er sagt sogar, wir waren Finsternis. Das ist unser Dasein. Jesus stirbt den Tod, den du und ich verdient hätten. Das ist Gottes Gnade, das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Deswegen sagt Jesus auch an einer anderen Stelle, Matthäus 16, wer mir nachfolgt, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich. Hat unser Meister gelitten, dann wird es seinen Nachfolgern nicht anders gehen. Ich kann mich noch gut an eine ganz wesentliche Begegnung während meines Studiums erinnern. Es war damals Gerhard Meyer, der uns in Tübingen uns Studenten sagte, dass wir in Deutschland hier keine Verfolgung erleiden, ist die Ausnahme der Regel. Weltweit leiden die Kinder Gottes Verfolgung. Krankheit mag auch dazu gehören, dass Gott uns etwas auflegt. Doch für all das ist Jesus ans Kreuz gegangen. Für die Krankheiten, für die Süchte, für das Leiden, er ist dafür gestorben. Er legt auch uns manches auf, dass wir nicht überheblich werden. So wie Paulus es selber schreibt, damit Gottes Macht sich voll entfalten kann. Doch wenn wir selber leiden, wenn wir selber schwach sind und krank werden, dann merken wir, wie das an unseren Kräften zehrt. Hauptsache gesund, das ist ja eigentlich so die Devise, die wir eigentlich denken. Und so reden wir auch, Hauptsache gesund. So dachte ja auch Paulus, Hauptsache gesund. Wenn dieser teuflische Angriff verschwindet, dann kann ich mich doch mit voller Kraft für den Herrn einsetzen. Paulus hat ein Leiden. Er spricht von einem Stachel, von einem Dorn in seinem Körper. Ich vermute, er hat heftige Schmerzen gehabt. Permanent war das irgendwo präsent. Und er erlebte das als einen Angriff Satans. Er schreibt, es sind wie Faustschläge von Satans Engel, die ihn treffen. Das war mehr als nur ein Jucken im rechten Zeh. Der hat gelitten. Und aus anderen Berichten können wir den Eindruck gewinnen, dass Paulus, wenn er auftrat, eher schwächlich wirkte. Er war ein begnadeter Redner, aber von seinem Auftreten wirkte er wohl eher geschwächt und krank. Und was Paulus dort erlitten hat, er erlebt es als Angriff Satans. Wir kennen das auch, wenn wir solche Redewendungen haben, wie vielleicht, ich habe höllische Zahnschmerzen. Oder die Wunde tut teuflisch weh. Das auch in dem, wir wissen, auch der Feind ist da am Wirken. Da erahnen wir etwas, das außer unserer selbst, außer unserer Kontrolle etwas mit unserem Körper geschieht, was wir nicht im Griff haben. Und wir können uns dem nicht entziehen. Und ich denke, wer mal richtige Zahnschmerzen gehabt hat, der weiß, dass wir dann vielleicht gar nicht mehr fähig sind, überhaupt klar zu denken, geschweige denn noch zu arbeiten oder zu reden. Vielleicht wirst du jahrelang schon von Migräneanfällen attackiert. Oder du hast Neurodermitis oder eine andere Erkrankung und empfindest genau das, was Paulus hier auch schreibt. Ein Leiden, was dich plagt. Und du würdest so gerne in die Mission gehen und denkst, wenn das nicht wäre, dann könnte ich doch gehen. Weil in Asien oder in Afrika oder in Südamerika, da bei den Indianern, da gibt es eben nicht die Medikamente, die ich für meine Krankheit brauche. Das mögen vielleicht deine Gedanken sein. Doch Krankheit ist für Jesus kein Hindernis, ihm zu dienen. Im Gegenteil. Er will deine Krankheit gebrauchen, dass er dich damit formen und einsetzen kann, damit er groß wird, damit er bekannt gemacht wird, damit er verherrlicht wird. Und ich sage das nicht hier vom grünen Tisch oder von der grauen Kanzel hier, sondern ich habe das selber auch so erlebt und tue das auch in dem Bewusstsein, dass ich von vielen Menschen weiß, die leiden. Und auch ich habe nicht die Antwort auf diese Frage, warum? Doch wenn ich von Menschen höre, die krank sind, die leiden, dann nehme ich sie in meine Gebetsliste mit auf. Und ich muss sagen, je länger, je mehr diese Liste wird, immer länger. Da sind so viele Namen, für die ich immer wieder regelmäßig bete, die leiden, die krank sind und die dennoch in der Nachfolge von Jesus stehen. Ich denke an eine junge Christin, Sie ist an den Rollstuhl gefesselt. Ihre Wirbelsäule verursacht ihr unsagbare Schmerzen von Geburt an. Voller Hoffnung ging sie in die OP, die dann nach vielen Monaten möglich waren. Und als ich sie ein Jahr später wieder traf, vor einigen Monaten war das, da fragte ich nach ihrem Ergehen. Und sie sagte, du Detlef, es ging eigentlich alles schief, was nur schief hätte gehen können. Es war dieses Entsetzen nach der OP, als ich aufwachte, dass ich meine Hände nicht mehr spürte, die ich sonst noch einsetzen konnte. Sie war enttäuscht und verzweifelt. Und sie hat mit Gott gehadert und mit Gott gekämpft. Doch sie war und ist bei ihm geblieben, weil er bei ihr geblieben ist. Müde und krank, Gedankenstrich, Gott sei Dank, Fragezeichen. Warum ehrt Schwachheit Gott? Weil es uns deutlich macht, wir sind hilfsbedürftig. Wir brauchen Hilfe. Wir sind nicht die Macher und gerade nicht als Missionare. Wir sind nicht die Macher. Wir meinen es oft. Jesus ist der Retter. Wir sind nur die Boten, die auf den Retter hinweisen. Wir sind nur seine Botschafter. Aber was Gott möchte, er möchte uns in diese Hilflosigkeit hineinführen. Ole Hallesby, ein norwegischer Theologe, hat einmal gesagt, es sind sicher nur die Hilflosen, die wirklich beten können. Es sind sicher nur die Hilflosen, die wirklich beten können. Und ich denke, das ist das, wo Jesus uns hineinführen will. Wenn er uns auch Krankheit und Leiden auferlegt, dass er uns ins Gebet führen will. Dass auch andere für uns beten. Ich fand das so stark, Annika, dein Zeugnis. Ich glaube nicht, dass du gesagt hast, preis den Herrn, dass ich Denguefieber habe. Aber die Dankbarkeit, die aus deinem Zeugnis rauskommt, aus deinem Bericht. Müde und krank, dieser Gedankenstrich, es braucht manchmal eine Zeit, wo wir mit Gott im Gespräch sind, wo wir Zweifel haben, wo wir hadern, wo wir vielleicht auch wütend sind. Aber was durchbricht, ist der Dank. Danke, dass du so viele geschickt hast, die für mich gebetet haben, wie du das gesagt hast. Dass Dankbarkeit aus dieser Krankheit herauswächst. Und ich möchte euch ermutigen, zu beten für Missionare und für Kranke. Und oft ist diese Gruppe, sind diese beiden Gruppen sogar identisch. Wenn ich nur bei uns bei der DMG anschaue, wie viele unserer Missionare durch Leid durchgehen, von Krankheiten betroffen sind, da sind manche dabei, da wissen die Ärzte noch nicht einmal, da gibt es überhaupt keine Therapie. Und das halten oder müssen sie lernen, auszuhalten. Oder ich denke an eine unserer Missionarinnen, sie ist Hebamme. Sie hat einen Kurzeinsatz gemacht, war 2 Jahre in Westafrika. Gott hatte sie in den Dienst gerufen. Und in dieser Zeit wird ihr deutlich, dass Gott sie nicht nur 2 Jahre dort haben möchte, sondern für länger. Und so folgt sie der Berufung. Und seit etlichen Monaten ist sie wieder in diesem Land im Dienst für Jesus. Und sie schrieb vor kurzem, seitdem sie dort ist, plagen sie Migräneanfälle, wie sie sie vorher noch nicht erlebt hat. Leiden. Es ist nicht so, dass der Herr alles wegnimmt, wenn wir in die Mission gehen. Im Gegenteil, manchmal legt er uns etwas auf, damit wir bei ihm dranbleiben, im Gebet. Und er braucht Beter und Beterinnen. Wie habe ich beten gelernt, auch durch meine Krankheit? Sie hat mich nah bei Jesus gehalten. Deswegen bin ich auch Gott dankbar dafür, dass er mich durch all die Jahre bewahrt hat, dass ich bei ihm geblieben bin, auch da, wo ich vielleicht in der Gefahr stand, abzudriften. Wo habe ich sonst noch beten gelernt? In Gebetskreisen. Ich denke da an den Schülerbibelkreis in meiner Schule. Manchmal waren wir nur zu dritt, manchmal 12, manchmal mehr. andere Gebetskreise während der Ausbildung, während des Studiums. Ich möchte euch ermutigen, betet. Betet auch mit anderen zusammen. Darf ich mal fragen, wer von euch trifft sich regelmäßig, vielleicht einmal die Woche mit anderem zum Gebet? Mal die Hände hoch. Ja, das sind einige. Ich schätze mal so fast so die Hälfte. Bleibt dran. Nehmt immer wieder neue Gebetsanliegen auf. Aber die, die ihr das noch nicht habt, sucht euch jemanden, sucht euch eine weitere Person oder noch zwei. Und dann sagt, komm, wir beten gemeinsam. Vielleicht zunächst für euch selber oder auch für andere, die ihr kennt. Was bringt das Beten? Handelt Gott? Wird er darauf antworten? Er hat bei Paulus geantwortet, aber anders als Paulus sich das vorgestellt hat. Aber er wird antworten. Paulus hat dreimal gebetet, dass sein Leiden von Jesus weggenommen wird. Ob das bei der Jugendmissionskonferenz in Jerusalem war, wo er sich mit den Aposteln getroffen hat und sagt, betet, komm, wir beten gemeinsam, dass der Herr mir meine Krankheit wegnimmt. Ob das vielleicht im Gefängnis von Philippi war, aber es waren drei markante Erlebnisse, die Paulus in Erinnerung hatte. Dreimal habe ich gebetet. Und der Herr hat geantwortet, aber anders als Paulus sich das dachte. Die Antwort lautete, meine Gnade ist für dich genug. Diese Welt braucht Gnade. Und Gnade ist der Weg, oder die Schwachheit und die Krankheit ist oft der Weg, wie Gott sich seiner Gnade Raum gibt. Und dass diese Gnade fließen kann. Weil dann die Menschen erkennen, dass Gott es ist, der an und durch uns wirkt. Kann das wahr sein? Gott danken für Müdigkeit und Krankheit? Wie gesagt, damit ist nicht gemeint, dass du sagst, Halleluja für meine Migräne, aber dass Gott deine Krankheit gebrauchen will. Und dass du so wie Annika und andere das erlebt haben, dass ihr dankbar werdet. Denn die Gefahr besteht, wenn wir krank sind, dass wir bitter werden, dass wir verbittern und hart werden. Gott vielleicht anklagen. Und es ist ein Weg, den Gott mit uns geht. Ich denke an einen unserer Missionare. Vor vielen Jahren hat er sich vorbereitet für einen Kurzeinsatz mit OM. Und an dem Tag, wo er sich zu diesem Kurzeinsatz auf den Weg macht, fährt er noch mit seinem Motorrad zur Tankstelle, um sein Motorrad zu betanken. Auf dem Weg nimmt eine Frau ihm die Vorfahrt und statt 2 Jahre Kurzeinsatz mit OM auf einem Schiff verbringt er 2 Jahre im Krankenhaus. Trümmerbrüche über den ganzen Körper, gezeichnet von diesem Leiden. Und doch tut er jetzt seinen Dienst in der Mission. Ich könnte viele andere Namen und Personen euch auflisten. Ich denke an ein Vorbild, das ich für mich als Vorbild erlebt habe. Er war damals auch Feldleiter von unserem Team in der Türkei. Und er hat gesagt, beten ist manchmal so, er kam selber aus dem Forstbetrieb. Er sagte, beten ist so wie Bäume fällen. Manchmal sind da so kleine Bäume, da betet man und Gott schenkt eine Antwort. Aber dann sind es oft die großen, dicken, wo man mit dem Beil gegenschlägt und oft lange, lange Zeit für braucht. Und das sind gerade diese Mühen, die wir haben um Krankheit. Und ich werde es nie vergessen. Als vor 11 Jahren, ich habe in Ankara in der Hauptstadt einen christlichen Buchladen geleitet und dann kam die Nachricht rein, dass 3 Christen auf ganz grausame Weise, 2007 war das, ermordet wurden. Und ich sehe noch unseren Feldleiter, unseren Verantwortlichen, wie wir an diesem Tresen stehen und beten. Und dann sagte er, danke Herr, dass du uns für würdig erachtest, dieses Leid zu tragen. Danke, dass du uns würdig erachtest, dieses Leid zu tragen, dass Gottes Gnade aufleuchten kann durch das Leiden. Und auch dieser Mann, der jetzt mittlerweile schon im Ruhestand ist, seine Frau mit Depressionen gezeichnet. Und immer wieder erlebe ich, wie bei ihm der Dank und der Lob durchschwingt. Mission. Und wer in die Mission geht, der wird kein Superstar werden. Der wird nicht groß herauskommen, sondern Gott wird uns in die Tiefe führen. Aber Gott möchte sich selber groß rausbringen. Ich persönlich habe das auch erlebt. Ich bin seit meiner Geburt habe ein Darmleiden, eine Darmerkrankung, und ich habe immer wieder Ärzte gefragt, denen ich begegnet bin, ob sie schon mal Menschen mit diesem Leiden auch kennengelernt haben. Ich bin bisher keinem begegnet. Eine ganz seltene Darmerkrankung. Und für mich war das ein Hinderungsgrund, in die Mission zu gehen. Weil ich gedacht habe, wenn ich irgendwo nach Afrika gehe, wo ich eigentlich zunächst dachte, das könnte ein Platz sein, da wusste ich, da gibt es nicht die notwendigen Medikamente im Notfall. Und ich weiß noch, wie heute, ich war auf einer großen Missionskonferenz in Holland, 89, und da hatten wir eine lange und intensive Gebetszeit. Damals war es George Werver, der Gründer von OM, der sagt, und jetzt wollen wir uns so in kleinen Gruppen zusammenstellen und für all die beten, die meinen, dass Krankheit oder irgendein Leiden sie hindern könnte, in die Mission zu gehen. Und das habe ich dann in meiner Kleingruppe, habe ich das benannt, dieses Anliegen. Gott hat mich nicht geheilt, aber Gott hat mir die Angst genommen, dass das ein Hinderungsgrund sein könnte. Und wie ich schon vorhin erwähnte, diese Krankheit hat mich die ganzen Jahre über nahe bei Jesus gehalten. Aber ich habe auch gesehen, dass Gott auch meine Krankheit gebraucht hat. Ich bin bisher nur einer Person begegnet, die diese gleiche Krankheit hat. Es war in der Türkei, als ich die Nachricht von Kollegen hörte, dass der dreijährige Sohn eines türkischen Pastors an einem Darmleiden erkrankt ist. Ich fragte, was das für eine Krankheit ist. Es war genau das Gleiche. Und ich bin dann nach Istanbul gefahren und habe diese Familie aufgesucht. Was glaubt ihr, wie diese Familie ermutigt war, weil sie mich doch äußerlich als kerngesunden Menschen irgendwo wahrgenommen hat oder zumindest Hoffnung gehabt hat, damit kann man überleben. So ist Gott. Er will auch deine Krankheit gebrauchen, dass Gott geehrt wird. Und er möchte dich dadurch nahe bei Jesus halten. Die Gefahr ist, dass wir bitter werden. Müde und krank, Gott sei Dank, Fragezeichen. Ich wünsche, wenn du so ein Leiden hast, dass du auch ein Ausrufezeichen setzen kannst, vielleicht nach langer Zeit. Aber dass Gott das gebrauchen will, damit er groß wird. Bonhoeffer, als er im Gefängnis saß, schrieb dieses bekannte Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Und da sagt er, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, mit Leid gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Kranke Menschen, für die dürfen und sollen wir beten. Und sie brauchen Liebe. Ich denke, das können wir ihnen immer wieder auch erweisen. Und wenn du Menschen in deiner Umgebung kennst, die krank sind, bete für sie. Nimm sie auf deine Gebetsliste. Und wenn du selber krank bist, dann tut es gut, auch mit anderen immer wieder im Gebet dafür einzustehen. Aber Gottes Geschichte mit uns Menschen, und das ist für mich das Schöne, gibt mir den Ausblick und den Hinweis, Gott will das Schwache und das Kranke gebrauchen, ihm zur Ehre. Das, was vor der Welt nichts ist. Ich habe im Dezember habe ich eine Geschichte gelesen, und mit dieser Geschichte möchte ich schließen. Sie stammt von Tomo Campolo, und er ist ein christlicher Redner und Buchautor, und er hat Folgendes erlebt, was er niedergeschrieben hat. Er schreibt, ich wurde gebeten, es liegt schon etliche Jahre zurück, ich wurde gebeten, zu einem Ferienlager mitzufahren. Jeder sollte einmal ein solches Ferienlager mitmachen, nur einmal. Das war in seiner Ausbildungszeit. Die Vorstellung 11- bis 14-Jähriger von Spaß ist, andere Leute zu ärgern. Und in diesem besonderen Lager gab es einen kleinen Jungen, der an einer spastischen Lähmung litt. Sein Name war Billy. Ausgerechnet ihn hatten sie auf dem Kieker. Oh ja, sie hatten ihn tatsächlich auf dem Kieker. Wenn er durch das Lager ging, marschierten sie hinter ihm her und ahmten seine grotesken Bewegungen nach. Ich beobachtete ihn eines Tages, wie er nach dem Weg fragte. Wie finde ich den Werkzeugladen? Stammelte er mit verzerrtem Mund. Und die Jungen ahmten sein mühsames Gestammel nach. Dort drüben, Billy. Und dann lachten sie ihn aus. Ich war schrecklich wütend. Aber meine Wut erreichte am Donnerstagmorgen ihren Höhepunkt, als Billys Hütte an der Reihe war, die Andacht zu halten. Ich fragte mich, was passieren würde, weil sie ausgerechnet Billy zu ihrem Sprecher gewählt hatten. Ich wusste, sie wollten sich wieder nur über ihn lustig machen. Während er sich nach vorne schleppte, hörte man bereits das Kichern in der Menge. Billy brauchte beinahe 5 Minuten, um 7 Worte herauszubringen. Jesus liebt mich und ich liebe Jesus. Als er fertig war, herrschte Totenstille. Ich sah über die Schulter zurück und stellte fest, dass einige Jungen weinten. Nach Billys kurzem Zeugnis gab es in diesem Ferienlager eine echte Erweckung. Und bei meinen Reisen in der ganzen Welt werde ich immer wieder von Missionaren und Pastoren angesprochen, die sagen, erinnern Sie sich, ich habe mich in diesem Ferienlager bekehrt. Wir Helfer haben alles Mögliche versucht, um diese Kinder für Jesus zu interessieren. Aber Gott hatte beschlossen, sich ein behindertes Kind auszuwählen, das den Geist des Hochmuts durchbrach. So ein Gott ist er. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du all unser Leiden, all unsere Krankheit, all unsere Schmerzen, unsere Sünde auf dich genommen hast und ans Kreuz getragen hast. Und doch als deine Nachfolger legst du auch uns Leiden und Lasten auf, damit wir nicht überheblich werden und dass dir Ehre gegeben wird. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du zu einem jeden von uns redest. Du kennst unsere Gebete und ich möchte dich bitten, dass du antwortest. So wie du auch dem Paulus geantwortet hast, lass dir an meiner Gnade genügen. Danke, dass du für uns genug bist. Danke, dass deine Gnade für uns genug ist. Auch wenn der Weg oft nicht leicht ist. Auch wenn wir oft Mühe haben, wenn die Schmerzen da sind. Aber ich möchte dir danken, dass du uns bei dir hältst. Und ich möchte dich bitten für einen jeden unter uns, dass du uns diesen Blick zu dir frei hältst. Dass wir nahe bei dir bleiben, nahe an deinem Herzen. Amen.